What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Herzlich willkommen. Heute begrüßen wir einen alten Bekannten. Vor etwa 2 Jahren oder ein bisschen länger als vor 2 Jahren saßen wir schon mal mit ihm zusammen. Und damals haben wir das erste Mal hier gereifte Rieslinge probiert. Und das ist uns extrem hängen geblieben, oder, Michi?
Total, total.
Ja. Lars, wie war's bei dir?
Ja, unbedingt. Und es war eines der bestverkauften Pakete, glaube ich, aller Zeiten.
Genau, so ist es.
Genau. Ja, und mitgebracht hat sie damals Ralf Frenzel und der ist heute wieder da. Herzlich willkommen, Ralf.
Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr und ich bin sehr stolz, heute wieder hier zu sein.
Sehr gut. Ralf, du bist irgendwie ein echter Tausendsasser. Wenn ich jetzt über dich so lese, was du in deinem Leben gemacht hast, du hast angefangen als Koch, hast als Sommelier gearbeitet, dann bist du auf einmal Geschäftsführer der Leibbrandgruppe geworden. Also das ist so Pennytum, Herr Ellmarkt, also richtig fett. Dann hast du einen Verlag aufgemacht, den Trittori-Verlag, wo du dich um Genussthemen kümmerst. Ich sehe hier schon so ein paar Exemplare von Magazinen, Büchern, die du dort verlegst. Und dann vor 3 Jahren, ups, folgerichtig, kaufst du Weingüter der Familie Wegeler. Vielleicht magst du einmal ein bisschen über diese Weingüter erzählen. Wo liegen sie? Worauf habt ihr euch da?
Dankeschön, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein. Dazu möchte ich noch erwähnen, dass ich der Gründer der Wein-Wolf-Gruppe war, bevor ich zu mit Grand Cru Select, bevor ich zu Leibbrand kam. Was ist das Besondere an den Weingütern Wegeler? Ich glaube, das ist ein deutsches Kulturgut. Und das muss man in Gänze mal sagen. Dazu habe ich auch 1-2 Sachen mitgebracht, um das zu verdeutlichen. Erstmal 4 fantastische, hervorragende Weine, wo ich, glaube ich, wieder die Leistungsstärke dieses wunderbaren Weinguts, was wir ja auch an der Mosel und im Rheingau haben, zeigen können. Das zweite ist, dass die Gründer, der Herr Wegeler, auch der Gründer des VDP war, es einer der stärksten Händler im 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, die sich mit hochwertigen Weinen beschäftigt haben und dort ganz gezielt, klug die besten Lagen im Rheingau und im Mosel gekauft haben. Das ist mir erst später nochmal viel mehr bewusst geworden. Also das hört sich dann immer so absolut an, aber wir haben fast 90% Grand Crus. Wenn man dann die Schlossberg, Rodenberg, also alles, was es da gibt, Rottland, Roseneck, wenn man das alles dann mal persönlich intensiver vor Ort sieht, mit auch da hingeht und sich schaut und dass man das Terroir erfasst, dass man damals das Glück hatte, diese Grund und Boden zu kaufen. Und ich meine, so kaufen heißt einfach auch für mich, mit dem Fall, ich bin zwar heute gefüllt mit meinen Partnern, die Besitzer dieses wunderschönen Weingüter, aber wir sind aber auch eher dem Erbe verpflichtet, weil dieses Erbe verpflichtet sein, den Grund und Boden verpflichtet sein. Und Wegeler, ja, gehört zu den wahrscheinlich mit besten, spannendsten Weingütern, die wir in Deutschland haben.
2008, da habt ihr eine Neuerwerbung gemacht.
Damals, witzigerweise, vom Weingut Wegler, witzigerweise habe ich das damals auch angeboten bekommen. Das ist die Krone. Nur mit dem Kauf der Krone konnte ich weniger anfangen, weil ich kein Weingutsteam hatte. Also das hätte für mich weniger Sinn gemacht haben. Und da kam die Diskussion auf, dass die Familie Drieseberg, also Tom Drieseberg, das bei Wegler integrieren könnte. Sag ich, du geh da rüber, mach das, das macht für euch Sinn. Dass wir dann das Weingut miterwerben konnten und gleichzeitig einer der wichtigsten Weinberge Deutschlands, den Assmannshäuser Höllenberg, mit dem besten Block, wie man so schön sagt, erwerben konnten. Und da gibt's auch gleich eine ganz tolle Geschichte, die ich im Kontext mal erzählen kann. Das ist, ja, ich glaube, das bisschen das Wort, das Glück des Tüchtigen.
Aber jetzt erzähl mal, also das, also wenn man, wie, kann man sowas sagen? Gibt es sowas wie die Top 5 der deutschen Weinberge und gehört der dazu?
Also im Rotweinbereich bestimmt,
okay,
definitiv.
Und für Spätburgunder?
Für ja. Spätburgunder, muss man sagen. Wie kann man das herleiten? Ganz einfach. Ich bin ja auch publizistisch sehr stark unterwegs und mit dem Dr. Deckers, der ein Kollege ist, der auch nicht nur bei uns im Verein seit vielen Jahren Wein und Geschichte macht, den ich auch beauftragt habe, das Thema Geschichte zu recherchieren. Übrigens machen wir gerade eine große Geschichte über österreichische Weine. Die sind ganz verblüfft, was man alles da rausfindet. Haben wir gesagt, es muss eine Herleitung geben, warum es Weine gibt und wie sind die beurteilt worden. Und es ist einfach relativ einfach. Es ist einfach, das sind die Weinberge, die die höchsten Preise erzielen im Markt. Und darum haben sie auch die höchsten Steueranteile. Und darum haben wir damals die älteste Lagekarte der Welt entdeckt, aus dem Rheingau, vorher war es an der Mosel und so weiter. Und dann sieht man halt, dass dort schon auch der Assmannshäuser Höllenberg schon mal spezifisch eine ganz große Relevanz hatte.
Ich glaube, Lars' Frage zielt so ein bisschen, was sind denn so die Top-Lagen? Jetzt meinst du, Lars, innerhalb des Rheingaus oder
ja, stimmt, kann man nicht so jetzt sagen, man müsste es jetzt auch nach Rebsorten, nach Anbau
ja, würde, so sagen, ne? Ja, aber es geht ja schon, die Lage ist ja über der Rebsorte. Die Lage ist also wirklich wichtiger, als was da genau drauf wächst, aber meistens ist es doch im Rheingau, im Weißweinbereich Riesling und im Rotweinbereich Spätburgunder. Im Rheingau würde ich sagen, ist es wahrscheinlich der Kiedrich-Gräfenberg, der vor allem durch das Weilsche Dasein diese Prominenz hat.
In den letzten Jahren, das muss man sagen, hat der Willem Wahl extrem guten Arbeit gemacht, aber im Gänse besteht der Rheingau also auch aus dem Mährenberg. Und da muss man auch sagen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Da hat man in den anderen Bereichen, in den Ortschaften etwas geschlafen. Willem Wein hat es natürlich durch seine Qualität hervorragend darstellen können. Aber wir brauchen darüber nicht reden. Im historischen Kontext, in den Gegenwart und in Zukunft ist der Binger Berg. Also das ist so, der Gräfenberg, Schloss Johannesberg, das muss man auch sagen. Das sind die ganz wichtigen Weinberge und die machen das Ensemble-Reis, weil die besten Weine kommen vom Rhein und Mosel und den Nebenflüssen, die alle in der Nähe des Rheins sind. Also muss man mal, ich bin da wirklich ein bisschen spitzer drauf, weil es geht ja da auch um immer internationale Wahrnehmung und so weiter und so weiter. Das heißt ja nicht, dass die anderen nicht einen super Job gemacht haben. Das ist wunderbar. Aber am Ende geht es immer um die Exzellenz. Und da muss man fragen, wenn wir jetzt bitte in der Diskussion spitze reden. Also es gibt auch andere Formen. Es gibt ja Weine, die einen emotionalisieren, die einem Spaß zum Trinken machen. Ich habe ja viele Freunde, die machen super, super Weine. Das macht auch einen riesen Spaß. Aber wenn es um diese Werthaltigkeit und das Abgrenzen zu dem Besten, was auf der Welt geht, dann muss man ein bisschen genauer argumentieren.
Und haben wir denn wieder nur das Beste vom Besten heute hier? Immer wenn Ralf das, hat man so den Eindruck, jetzt wird's richtig groß, aber auch richtig teuer. Was ja nicht schlimm ist. Was muss man sagen? Wir fanden ja, Axel und ich, wir schwärmen ja bis heute von der Folge mit dir, weil die Weine waren diese Preise wert. Das war eigentlich die große, aber man muss sagen, wir haben damals reife Rieslinge gehabt und ich habe mal geluschert, wir haben jetzt, also reif sind die nicht. Die ersten?
Das stimmt so nicht ganz. Weil wir haben uns überlegt, jetzt kommt, ich glaube nur Sascha war bis jetzt zweimal da, oder? Sonst war überhaupt noch niemand.
Nur Sascha,
war richtig. Da, genau. Und das war so erfolgreich und er ist natürlich auch so Wahnsinn.
Günther
ja.
Auch,
ja, genau, wobei er war einmal auf hoher See, genau, und im Studio war er noch gar nicht.
Oh, Markus Schneider war auch zweimal.
Das stimmt, ja. Also, aber so auch nicht bei uns. Das erste Mal im Studio, das zweite. War immer noch nicht zweimal
da? Ja. Aber du bist der erste, Ralf, das stimmt, der in diesem Studio das zweite
genau
Mal
ist. Wobei damals war es in einem anderen Studio, aber ist auch egal.
Wir mussten noch Corona-Tests machen entfernt. Und so alles genau. 20 genau. Meter voneinander entfernt.
Und dann habe ich aber gesagt, weil er, der Grund seiner Reise nach Hamburg ist eigentlich der 40. Geburtstag dieses Weines, den wir heute hier haben. Und der ist bestimmt einer der bekanntesten Weine Deutschlands, auch weil wir jetzt drüber gesprochen haben. Ich will einen Nachsatz noch sagen, weil wenn du mit Theresa Breuer sprichst, die auch schon bei uns war, die wird wahrscheinlich sagen, Schlossberg ist der beste der beste Weinberg im Rheingau. Und wenn du mit dem Gunter Künstler sprichst, dann sagt er wahrscheinlich, ist das Kirchenstück oder die Hölle ist das, was man im Rheingau unbedingt haben muss. Von daher ist gar nicht so einfach, diese Frage zu beantworten. Und wenn du mit dem Herrn Schulz sprichst vom Chateau Sauvage, der sagt wahrscheinlich der Drachenschein oder so. Also von daher kann man das so einfach nicht beantworten. Was aber klar ist, also einer der ersten Weine, die ich, als ich nach Deutschland kam, Ende der 90er schon bekommen hatte, war der Geheimrat J. Das ist die Flasche, bekannt als Label, das hat sich natürlich ein bisschen verändert. Und der hat im Jahrgang 2021 quasi seinen 40. Geburtstag gefeiert. Und deswegen haben wir uns überlegt, dankenswerterweise, kann ich nicht anders sagen, Ralf hat seine Schatzkammer ein bisschen aufgemacht, probieren wir heute von diesem Geheimrat J 21, dann 5 Jahre gereift 16, dann 5 Jahre gereift 11. Ja, oh. Und Ralf wollte auch weiter zurückgehen und dann habe ich gesagt, nein, Ralf, jetzt warum ich hätte noch gern, nee, ich hätte noch gern, nee, ich hätte noch gern einen süßen für Axel.
Oh, ja. das war
aber das heißt, das war nur ein Trick. Ich habe nur den 21 gesehen. Ja. Das ist ja ein Fest.
Also, und ich glaube, das ist für alle eben wahnsinnig spannend und ihr erinnert euch, als wir vor kurzem unseren wahnsinnig tollen Hörer aus Kärnten hier hatte, der sagt, ja, vom Wegelert, diese besondere habe ich noch nicht aufgemacht, wo ich dann gesagt habe, mach sie auf, trink sie, dafür sind diese Weine auch da. Und jetzt wollen wir quasi die Reise mit euch allen zusammen zu Hause auch begehen, immer im 5-Jahres-Rhythmus. Ich glaube, so kannst du am ehesten verstehen, A, wie sich das Weinmachen verändert hat und wie stark die Lage eben ist. Geheimrat J, Ralf, was gibt es dazu zu sagen?
Ja, bin ich natürlich sehr stark emotional persönlich getroffen aus dem Beginn dieser Geschichte, dieses Weines. Erstens, man muss die Zeit mal stehen. Ich war ja Sommelier, der erste jüngste Sommelier in Deutschland, der Ente vom Lehl. Es gab 2, 3 Restaurants. Es war damals die Oberschiene, es war das Tantris in München, es gab uns.
Ganz kurz, du hast mir auch mal erzählt, dass du sogar Petrus nach Deutschland quasi...
Wir haben das ja damals geholt und sowas. Also das war die Anfänge, das kannte keiner. Ich habe Petrus damals 240 Flaschen für 40 D-Mark zum Offenausschank eingekauft. Das,
ja, aber, Wahnsinn. Also,
wusste keiner, was los war. Das waren, wir reden bei 81, 82, ganz völlig. Ich habe 2400 Flaschen Bruno Chiacro großer Parole, rotes Etikett ausgeschenkt. Also wenn ich mal die Zahlen raushole, was ich gemacht habe, das vergisst alles, was ihr kennt. Damals in der Zeit war Ente, Wiesbaden, das Mecker aller Weine. Ich habe auch damals die größte und ja belastbar wahrscheinlich mit die beste Weinkarte der Welt gemacht. 3-mal hintereinander beim Spine Spick, der den Preis gewonnen mit 1400 Weine, dank des Herrn Wodatz und Frau Wodatz. Hatte ich da freie Hand. Wir waren finanziert von Stinnes, damals Feber. Und angefangen hat es so, dass wir natürlich das große französische Vorbild hatten. Wir haben nach Frankreich geschaut. Wir waren für Paul Bocuse, Nouvelle Cuisine, war uns das ganz große. Eckhard Witzigmann München. Wir haben aber auch große Küche gemacht und haben Wein auf die Karte gesetzt. Und das Problem war, dass auf diesen Weinkarten keine trockenen Weine gab. Und es gab nur, es war süß, ja. Aber das war ein Problem, weil wir brauchten einen Essensbegleiter. Der Einzige, der mal richtig durchgekochene Weine macht, war ein Mann, der hieß Leo Kappes an der Mosel. Franken hat zwar auch trocken gemacht, aber nicht so durchgegoren, wie wir es getan haben. Und da gab es eine Firma, die hieß Die Nasen von Frau Wodatz. Und dann sind wir hingegangen zum Beispiel, haben den ersten trockenen Wein, den Paul Fürst 1982 durchgegoren hat, den 10 Grafenberg für die Nasen exklusiv abfüllen lassen. Also ich bin hingegangen mit Wodatz und Frau Wodatz, haben diese ganze Fass gekauft und haben es konsequent so ausbauen, weil wir das Geschmack haben wollten. Das ist natürlich ein großes Risiko, weil du weißt ja nicht, wo die Reise geht. Das muss ich nur ein bisschen ausholen, weil man das sich sehr schwierig vorstellen kann. Meine Benchmark, die ich mitgenommen habe, war Klosernhöhen, ein ganz berühmter Mann aus dem Elsass.
Weil der Winzer
musste erstmal wissen, um was geht's da. Und weil die Ente das Mecker des Ganzen waren, haben sich die wenigen guten Händler bei uns gezeigt, oder Winzer, weil die meisten Winzer haben ein Restaurant dieser Art nicht besucht. Das war damals so das Wort Gourmet-Tempel. Und bei uns war damals der Franz Keller aus Oberbergen. Bei uns war der Graf Matuschka Kleifenklau. Da war der Schleicher von Schloss Johannesberg. Und da war natürlich die Familie Wegler, Rolf Wegler und der Herr Holderert. Und die haben natürlich gesagt, mein Gott, hier geht's ja richtig ab. Und wie könnten wir unsere Weine positionieren? Und dann ging's natürlich, die hatten auch damals die Deinhardt Kellerei, dürfen wir nicht vergessen. Und da haben wir denen einen Wein vorgestellt. Das war der berühmte Baron de L, die Familie der besten Weine, als Küvettierung.
Von der Loire.
Und damals hat man über die Einzellage in dem Rheingau nicht so nachgedacht, mit WGG ist das ja viel später ist gekommen. Und dann ist der Holderert nach Hause gefahren, hat das gemacht mit dem Rolf Wegler und hat dann 1983 die ersten Geheimrat J vermählt und hat das zu uns in die Ente gebracht. Und das ist eine sehr rührende Geschichte. Und wir haben sie dann sofort präsentiert. Und es war ein Riesenerfolg. Da gibt es auch diese lustige Geschichte. An dem Abend kam der Rolf Wegler mit seinem Cousin in die Ente essen. Und der Rolf wusste dabei, und der Cousin hat den Export gemacht. Und der wusste von nichts, weil der, die Familie hatte auch manchmal eine kontroverse Diskussion. Und ich habe den Wein dann da vorgestellt. Und der hat damals 16 D-Mark gekostet. Nicht für den Gast im Restaurant, sondern Einkauf, Gastronomie. Verbraucherpreis, Moonshandor im Handel 16,95, Fürst von Metternich 14,95 inklusive Mehrwertsteuer. Und er war natürlich total konsterniert, dass wir hingegangen sind, diesen Wein zu pushen. Da sage ich, Herr Wegler, mach ich keine Sorgen, wir haben auch 3000 Flaschen bestellt. Und das war der riesen Siegeszug, weil ich glaube, das ist das Hochemotionale an dieser Marke, dem bedeutenden trockenen deutschen Riesling, dass alle mit Geheimrat dort irgendwo eine Beziehung haben, weil in den letzten 3 Jahren so viele Menschen, die ich kenne oder von außen, auf uns so, Mensch, der J, und den haben wir natürlich als erstes in unserem Ensemble des gesamten Wegler-Schatzes, den wir haben, weil ich habe hier auch einen besonderen Katalog mitgebracht. Ich nenne ihn immer das kulinarische Gedächtnis Deutschlands. Und da haben wir angefangen, den Geheimrat J zu positionieren, haben einen Relaunch gemacht, natürlich mit Richard Grosche, dem verantwortlichen Geschäftsführer, der auch dann mit dem Team auch da rangegangen ist. Und ich glaube, dass wir heute mit dem 21er einen Riesenwurf gemacht haben, weil der glücklicherweise zurzeit so ein bisschen in aller Munde ist. Ich glaube aber, eins sagen zu dürfen, manchmal ist es so, neue Besen kehren ganz gut.
Also es ist der Geheimrat J keine Einzellage, sondern eine es ist ein Markenwein, kann man das so sagen?
Das ist kein Markenwein, es ist eine Marke, weil möchte ich darauf hin, wir sind eine Marke, aber wir sind kein Markenwein, wir sind eine Küvettierung von 16 besten Lagen, das steht auch hier drauf, drauf. 16 Lagen, das Schöne ist, dass die 16 Lagen die Möglichkeit haben, eigentlich ein ganz modernes Küvettierung, wie man früher in Bordeaux gemacht hat, nämlich das Changieren des einzelnen Jahrgangs so optimal auszugleichen, heißes Jahr, kühles Jahr, dass durch die Lagen wir immer das Beste zeigen können.
Das heißt, die Zusammensetzung ist immer anders.
Immer anders.
Immer anders.
Aber es gibt Kern.
Aber es sind immer es kommt immer von diesen 16 Lagen.
Aus
oder gibt es auch mal 14 oder
12. Es können auch mal 14 sein, weil man sagt, bei dem brauchen wir die Lage nicht, weil es zu heiß ein Jahr ist oder ein kühles Jahr ist. Aber es gibt 3 Jahrgänge, die wir nicht gemacht haben, weil wir gesagt haben, dann ist die Qualität nicht gut genug, dass es ein J wird.
Sag mal, welche Jahrgänge waren das?
Weißt du das noch? War 84. Ja, 84, 91 und 87. Und wenn wir heute ein Jahr hätten, das könnt ihr mir glauben, wo wir sagen würden, es ist kein Wein gut genug für den J, würden wir es auch so tun. Das hat was mit Qualitätsmanagement und Erhaltung zu tun. Und darum sind wir stolz, dass die Geheimrat J so gut sind und vor allem auch etwas zeigen, was ja für viele Riesling-Fans oder Nicht-Fans, vor allem reden wir von den Nicht-Fans, schwierig sind. Wir haben ja im Rheingau eine relativ hohe Säure. In Österreich bringen sogar 2 Promille mehr. Und am Anfang, wenn die Säure so stark ist, dann distanziert man sich. Das ist, Säure klingt ja negativ. Mhm. Ist ja, und da muss man sich das so vorstellen, der Riesling von uns, vor allem nach 3, 4 Jahren, verwandelt sich viel besser. Es ist so die Geschichte, als würde eine Raupe zum Schmetterling werden. Und darauf muss man sich einlassen.
Das heißt, wir starten jetzt mit 21, der per se ein relativ säureintensiverer Jahrgang ist, der 21er. Und werden jetzt feststellen, wenn wir die 2 anderen probieren, dass die Säure abnimmt,
Sensorisch, sich wandelt
in ein anderes. Aber der pH-Wert oder der Analysewert ist ja unverändert.
Der bleibt unverändert,
genau.
Aber das ist ja schön, zu Hause.
Fühlt sich anders an.
Darum kann man mal zu Hause etwas tun, wenn man dieses Paket, sollte es wieder die Leute ansprechen und kaufen wollen. Folgendes, man kann mal mit seinen Freunden eine schöne Weinprobe machen. Man kann ja wirklich mal nachvollziehen, wie ein Wein, der sich sehr ähnlich ist in der Art ist, über die Jahrzehnte, also über den Jahrzehnt sich verändert und praktisch substanziell ist. Und das ist der Grund, warum ich ihn jung trinken kann, aber auch ihn kaufen kann, dass man ihn liegen lässt.
Übrigens, das mit der Säure, das lässt mich aber nicht los, weil mir als jemand, der Riesling Liebhaber ist, immer viele sagen, ich vertrage die Säure nicht. Und ich frage jetzt immer nach bei den Leuten, die Säure nicht vertragen und stelle immer fest, der Moment, an dem sie die Säure nicht vertragen haben, das war oft, dass der Riesling der letzte Wein war, den sie an dem Abend getrunken haben, davor aber schon so gefühlt 1,5 Flaschen andere Weine getrunken haben und dann geht's einem vielleicht auch manchmal schlecht am nächsten Tag.
Also
nicht unbedingt wegen des Rieslings, oder?
Aber also schon, wenn sie in Burgund 3 Tage nur Chardonnay trinken, dann bin ich mal gespannt, wie denen in absolut die Säure auf den Magen schlägt. Genau. Also weil nur über den Alkohol, über das Schmalz und das Holz wirkt es sensorisch nicht ändert.
Ja, aber
das,
da ist sie.
Die ist absolut da, ja.
Okay, dann lass uns mal über diesen Wein sprechen jetzt.
Ich rieche zum allerersten Mal bei einem Riesling Erdbeere. Vielleicht habe ich auch einfach zu viel Erdbeere gegessen die letzten Tage.
Das kann sein. Mhm. Axel?
Ich rieche Keine Erdbeere.
Ich rieche Stein.
Stein?
Ja, schön.
Okay. Erdbeere hast du gar nicht, ne? Nee.
Ich habe so ein bisschen Zitrus eher. Mhm.
Das schmecke ich eher.
Mhm. Also Zitrus ist irgendwie, finde ich, ganz dominant. Aber wenig, also ich finde den wenig, also wenig Frucht. Ich finde ihn eher sehr, sehr geradlinig, sehr, sehr präzise, sehr scharf, ohne irgendwie fruchtbetont zu sein. Und ihn, ich finde auch sehr trocken.
Sehr trocken, ja.
Sehr trocken?
Nichts, also ja. Sehr trocken.
Unaufgeregt gut.
Ja. Ist Geheimat der wichtigste Wein bei Wegeler?
Nein, jeder Wein ist bei uns der wichtigste, wie bei uns jeder Gast der wichtigste. Ja. Er hat nur ein besonderes Stellenwert, ist ja klar. Und darum bin ich auch mal froh, dass ich jetzt mal dieses besondere Geschenk hier mitbringe. Das ist nämlich ein Katalog, den wir erstellt haben. Wir haben ja bei der Übernahme des Weinguts Wegeler, habe ich mir erlaubt, die Verhandlungen sind jetzt sehr diskret gelaufen, auch noch Koblenz zu fahren, zu Rolf Wegeler, und habe gefragt, ob ich wirklich kaufen darf. Das war für mich so eine Ehrensache, weil ich den Mann schätze und unglaublich respektiere. Ein toller Mensch, also seine Frau auch fit und so. Und da sagte der Mensch, ich glaube, der Einzige, der verstanden hat, was wir damals gemacht haben, werden Sie in Gänze sofort verstehen und daraus das Beste daraus machen. Was haben die getan? Die Deinhard Weglers waren Händler. Die haben nicht alles rausverkauft, sondern haben kuratiert und haben Ware auch weggelegt und hinterlegt. Das bedeutet, die haben gelagert. Und daraus ist jetzt ein Katalog geworden, weil wir ein komplettes Archiv aufgebaut haben. Es gibt auch noch eine Schatzkammer, wo Weine sind bis 1872, die in den Schatzkammerweinen sind, wo kleinere Mengen sind. Aber hier habe ich einen Katalog mit 1400 Weinen bis in den letzten 40, 50 Jahre, wo wir gezielt jetzt in den Markt gehen und auch unsere
Das heißt, Kompetenz, die kann man jetzt auch kaufen?
Ja, gezielt kaufen, aber man kann es nicht einfach Sherry picken, man. Wir stellen es in den Raum. Es gibt bei uns die Vintage-Kollektion, die dieses Jahr entsteht aus dem Bereich. Aber wir wollen einfach nur dokumentieren, darum spreche ich ja von dem kulinarischen Gedächtnis, dass es Weine gibt, die heute auch per se in der Reife hervorragend schmecken. Und das macht mich zum Beispiel stolz, dass ich am Sonntag eine Nachricht bekommen habe aus Berlin, wo mir aus dem Bundespräsidialamt, was geschickt worden ist, was mich sehr stolz gemacht hat, dass dort ein 2005er Wein aus unserem Hause von Wegeler, der Weißwein war, für Macron.
Ah.
Und das ist natürlich mal ein Statement. Wow, das zeigt natürlich, dass man auch dort weiß, was gut ist und belastbar ist und dass man macht. Und das zeigt man, dass man auch sich über deutsche Exzellenz ganz klare Denken macht. Das eine ist schlapper, schlapper, schlapper weg. Easy und easy. Bin ich ein großer Freund von. Ich trinke gern. Aber es gibt auch Weine, die viel mehr haben und auch Lager und Potenzial haben und wertig sein, und die muss man zeigen. Und das macht uns, Entschuldigung, bitte nicht verstehen, das macht mich besonders stolz auf Deutschland, ist, weil wir in Deutschland so unglaublich gute Qualitäten haben, auch nicht nur im Wein, sondern in anderen Bereichen, wo ich sage, das muss man besser und stolzer machen. Und dann kommen wir ja vielleicht auf das Thema Politik, da habe ich nämlich noch ein Geschenk mitgebracht für dich. Und
zum Thema Politik?
Ja, zum Essen und Politik.
Ist gut.
Und
hier sind keine Preise drin, habe ich gesehen.
Ja, das ist dann preiswert, weil
Preis. Das heißt, man ruft an und sagte dann, ich möchte gern das und das, und dann.
Ja, sagen wir mal so. Die Idee ist dahinter, erstmal zu zeigen, dass es sowas gibt. Zweite Frage ist, wer möchte sowas haben, der soll mit uns in ein Gespräch steigen und in den Dialog. Und wenn der Spaß dann hat, das kulturell vernünftig aufzusetzen, sind wir gerne bereit, ihm auch aus unserem Schatztrubenbereich oder aus diesem Gedächtnis auch Weine zukommen zu lassen, die er dann mit Freunden für sich oder sowas trinkt und sammelt.
Hat denn dann in Berlin, haben die den 2005er kürzlich vor euch gekauft oder hatten die den im Keller schon seit?
Die haben, das ist auch sehr interessant, ich persönlich habe schon seit vielen, vielen Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu der Politik durch, weil ich ja in Bonn gelebt habe. Ich habe da einen Weinhandel damals Grand Cru Select gegründet, war so ein bisschen der Weinhändler der Politik, habe Willy Brandt den Barolo geliefert, Strauß und auch Kohl, also sehr verrückte Geschichten. Und durch die Arbeit mit Biolek war ich ja in der Betreuung von Frau Kohl und vorher auch von Frau Herzog. Also es gab immer wieder Nähe dazu und wir haben immer zum Bundespräsidialamt gute Beziehungen gehabt, als meine Person, und zu dem Koch des Bundespräsidialamts. Und gleichzeitig vor 20 Jahren ist über einen Mitarbeiter von Wegeler, der dort Handelsvertreter war und der Familie natürlich, ist mal hingegangen, zu zeigen, was könnte man machen. Und daraus ist praktisch eine Idee entstanden, diesen Wein, den zur Verfügung stellen, komplett auch mit einem speziellen Etikett, mit der Idee, die langlebig liegen zu lassen und dann zum richtigen Zeitpunkt zu servieren. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut im Keller, weil ich mir wissen wollte, wie viel wir haben. Leider ist der bei uns auch restlich ausverkauft.
Und hat er den Macron geschmeckt? Ja. Ist da was bekannt?
Ja, also im Grunde hat er...
Trinkt er viel Wein?
Sehr guten Wein sogar. Und das ist halt so schade, also, dass man ihm nicht diese guten Weine... Der hat auch richtig Ahnung davon. Trinkt natürlich einerseits drei, vier Sachen sehr gut. Rote Burgunder. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst Champagner gern, Bordeaux gern, aber er schätzt auch den guten Riesling. Und das ist das, was ich besonders interessant finde, dass gerade damit etwas passiert, was das wichtig ist. Politik mit kann in Deutschland den Menschen im Ausland unglaublich viel entgegenkommen, wenn sie immer das Beste geben, nämlich unsere guten deutschen Weine.
Wie schmeckt dir dieser Wein?
Wie er mir schmeckt?
Ja.
Ja, also ich habe ihn das erste Mal schon auf der Probe in Düsseldorf probiert und ich sage ganz ehrlich, ich habe mir so mit diesem Geheimrat dort habe ich mir immer so ein bisschen schwer getan, weil ich dachte immer so, das sieht so aus wie bei Großmutter im alten Kabinett, da lag auch so eine Flasche, bei uns jetzt nicht in Österreich, aber ich habe das immer so als ein bisschen altbacksch empfunden. Jetzt habe ich gesehen, die Ausstattung ist ein bisschen neu und dass ich den Wein probiert habe, habe ich gedacht so, wow, das so soll es eigentlich sein. Das ist der Wein, der versucht wirklich zu zeigen, das ist Rheingau, für mich jetzt, würde ich jetzt blind mir zutrauen, dass ich das erkennen könnte, dass es aus dem Rheingau kommt, was ich schon mal toll finde. Nee, nicht wegen der Säure, sondern wegen der Charakteristik, wegen der Präzision, für mich ist das sehr steinig.
Ja? Also ich glaube, das ist wie beim Auto, sagt man, hört das ein Porsche oder ein Ferrari, aber was ich sehr gut nachvollziehen kann mit der Äußerung, die hat, wie er sagt, dieses gefühlte Altbacken, der junge Mann ist ja vor einigen Jahren erst nach Deutschland gekommen, damals muss man ja so sehen. Ja, ist
danke nochmal, dass ich hier sein darf.
Aber es ist, ich vergleiche den Geheimwort dort mit immer mit was für einem Verrückten, nämlich wie mit ABBA. Das hat man mal jahrelang immer gehört. Aber dann konnte man nicht mehr hören und heute überall ist mehr denn ja. Und die Renaissance zu diesen Klassikern, die etwas auch, Entschuldigung, Qualität Großartiges sind, kommen immer mehr wieder in die Findung und das spielt uns halt in die Karten.
Ich mag den Wein am Gaumen noch haben. Ich finde es ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Du hast so leichte Blitzer dieser Salzigkeit, der Säure, die das so beleben, noch auf der Lippe so ein bisschen bleiben. Und ich finde, er wirkt nicht so abgeschnitten schroff am Ende, obwohl er so trocken ist, sondern ich finde, er gleitet trotzdem in den Gaumen hinein und legt sich schön rein und man hat doch
jetzt schon eine Ahnung, finde ich jetzt, dass man, was das in 5 bis 10 und 15 Jahren sein kann, oder?
Ja, man hat eine Ahnung, wir werden es jetzt
ohne es zu wissen, aber ja. Man hat eine Ahnung, oder? Ja,
wobei jetzt wäre es natürlich interessant, Ralf, zu sagen, wie würdest du jetzt diesen 21er Geheimrat J einschätzen im Vergleich zu den Sachen, die ihr vorher gemacht habt. Ich meine, ihr habt ja, Weinmachen verändert sich ja auch.
Ja, Weinmachen verändert sich. Wir müssen natürlich sagen, wir hatten beim Geheimrat nur 3 Kellermeister. Holderöth, sein Sohn Andreas arbeitet ja bei uns, aber der Burgdorf, also Michael Burgdorf ist ja seit 2004 derjenige, der es getan hat, die ganze Zeit. Und es war ja nur eine kurze Zeit, der Sohn von Haag, der heute an der Mosel ist, verantwortlich. Und das heißt, man hat ein Bild, das war ja eine Form, man übergibt einen Staffelstab und versucht diese Form, die ist ja immer auch eine gewisse Demut, weil alle großen Winzer, war das ja für die, immer die Benchmark, Geheimrat J, das ist der Wein, dahin wollen wir und das wollen wir auch erfassen für uns.
Ja.
Und natürlich sind wir hingegangen in einem Team, eine absolute Qualität, wir sind ganz klar hingegangen, wir machen keine Kompromisse noch stärker, weil es ja gab ja auch einen Grund, warum wir die Weingüter übernehmen konnten. Und das lehrt nicht das Qualitätsmanagement, sondern klare Haltung, wie man gewisse Deal, also bei euch im Journalismus haben sie gesagt, mehr Kante vielleicht, da mal klarer, Dinge weglassen, wieder zurück zur alten Tugend. Journalismus so zu bringen, dass es Relevanz hat, dass man es auch liest.
Wäre ganz gut, ja.
Ja, es wäre ganz gut.
So ähnlich wie bei Wein wäre ganz gut, wenn sie schmecken würden, ne?
Ja, das genau.
Hohe Qualität.
Und wenn sie jemand kauft.
Wäre ganz gut. Aber fair enough, es kann ja sein, dass ich sage, der Artikel gefällt mir nicht, aber da ist was Gutes geschrieben und wenn der Wein dir nicht gefällt, ist auch nicht schlimm, aber der ist gut. Also wir müssen ja wissen, von was wir reden.
Das Interessante ist immer, wie erzeugst du Relevanz und Relevanz erzeugst du ja nicht damit, weil du denkst, ich mache was ganz, wenn du was ganz, ganz Tolles machst, was ganz Hochwertiges, ob nun hochwertigen Wein oder einen hochwertigen Text oder so, ihn aber keiner liest. Dann kann er per se nicht relevant sein.
Da kann ich dir was sagen, was ganz wichtig ist, das entscheidest nicht du, das entscheidest nicht du, nee, sondern genau. Das Publikum. Ja. Weil die Publikum empfinden das, was relevant ist, weil es berührt sie. Und es ist das, was sie angreift. Und ich glaube, dass wir mit dem Geheimrat J per se einen Wein geschaffen hat, der zu dem Besten ist, was Deutschland hat und auch zeigt. Und wir sind natürlich mit dem ersten Young 21 auch da drauf gegangen. Nochmal, weil ich sage ja, der Kellermeister ist der Burgdorf mit dem Andreas Holderoth, die sind verantwortlich. Ich kann im Unternehmen stehen. Der Richard als Geschäftsführer ist da näher und wir versuchen da Einfluss zu nehmen, weil ich sage, ich bin ein großer Fan von Brockner, Klarheit und Kante. Also das ist dann vielleicht mal sagen, geht mal hin, dass man vielleicht das nochmal ein bisschen motivierter hinzuschaffen. Dazu muss man sagen, natürlich habe ich aufgrund meiner langen Erfahrung, ich werde ja woanders irgendwo hingeholt als Berater und sonst was, wo ich sage, dahin gehe ich. Aber ich muss ja gerade bei diesen Dingen sehr vorsichtig sein. Hier gehe ich auch mit dem großen Wort Demut um, weil du kannst natürlich mit einem oder anderen natürlich schnell was verstellen. Und es sind natürlich auch viele am Anfang gespannt. Jetzt gucken wir mal mit der Übernahme, was passiert denn da? Mhm. Und ich bin sehr glücklich, dass uns zwei Dinge gelungen sind. Erstens diese Qualität und zweitens die Relaunch, weil der einfach die Modernisierung zeigt, also diese Form, wie die Flasche ankommt. Und wir haben bis jetzt einen Riesenapplaus. Es war auch im Team nicht einfach, weil ich sage euch ganz ehrlich, wir haben 2-3 Mal wieder Abbruch gehabt, nee, wieder zurück auf Reset, weil man versucht hat, irgendwie zu modern, zu dem und zum das zu werden. Und wir sind dann wieder zurückzukommen zu dem Chanel Nummer 5 Prinzip, der aller Klassiker, vielleicht ein bisschen anpassen, die Schrift etwas ändern. Und wir haben einen sensationellen Gestalter gehabt und so weiter, aber ja, ich bin ganz glücklich.
Aber das sieht doch jetzt toll aus, Michael. Oder findest du das jetzt auch?
Ich mag das Alte. Also du kannst es noch erkennen. Ja.
Und es sieht modern aus, ne? Ja. Die Flasche sieht toll aus. Und man muss ja sagen, dieser Wein schmeckt halt so, als ob er mit dem anderen gar nichts zu tun hätte, oder?
Finde ich nicht.
Findest du nicht?
Aber er riecht natürlich erstmal schon mal komplett anders. Wir haben jetzt also 16 eingeschenkt. 21 haben wir hinter uns gelassen. Die Flasche kostet 39 Euro.
Die erste.
Genau. Und jetzt haben wir, das entscheidet auch hier der Kunde oder der Käufer. Und jetzt habe ich 16 eingeschenkt. Analog Alkohol, beide 12,5. Gilt vielleicht noch zu sagen. Die Weine sind im großen Holzfass ausgebaut
wahrscheinlich? Nee, eigentlich alle im Stahl.
Okay.
Nur der 21 hat etwas Holz bekommen.
Okay.
Und wir haben, das ist das Interessante, darum erklärt mir auch den Riesling in Gänze. Du brauchst ein großartiges Traubenmaterial haben, um Qualität zu bekommen. Hm. Dann ist das andere nur das Tragende.
Ja. Wunderbar. Und jetzt haben wir 16. Wie würdest du jetzt die beiden Jahrgänge vergleichen, 21 und 16?
Naja, gut, ich meine, jetzt ist es natürlich für den Zuhörer schwierig zu erfassen. Darum sage ich, dann müssen wir das als Live-Act mal in Probe machen.
Nee, aber jetzt gar nicht jetzt nur von dem Wein jetzt, aber ja, wie war der
Jahrgang? Sich in die Jahrgänge sind natürlich ähnlich von den Jahrgängen her. 16 hat natürlich einen anderen Sommer gehabt als 21. Wir hatten ja diese verrückte Phase, Corona, ihr wisst ja, dass ist ja der Jahrgang viel besonders in Erinnerung gewesen. Ich glaube, aber hier erkennt man einfach die klare Assoziation, was der eine Wein ich hatte, kommt jetzt hier sehr stark rauf. Weil beide Weine haben was ganz gemeinsam, was große Weine ausmacht. Sie haben der 16 natürlich etwas intensiveren Duft, jetzt kommt stärker. Mhm. Es ist auch eine klarere, breitere, ich sage nicht breit wie breit, oder etwas breitere Gaumen im Gänse, man hat mehr Geschmack, hat das Austerbeziehen im Munddrachen, also diese Aromatik ist sehr stärker und es beginnt hier eine stärkere, nach in der Brust runterlaufende Fülle. Mhm. Das war bei dem ersten auch da, aber noch nicht so ausgeprägt, aber das macht große Weine aus.
Aber ich finde allein die Nase, bei dem ist ja schon viel intensiver, Axel, oder?
Ja, also mehr Extrakt, würde ich sagen. Also es wirkt als
traubig.
Traubig?
Wie Trauben. Wie Riesling. So riecht, du riechst Riesling. Das ist ein klarer Riesling.
Wobei ich rieche eher so Biskuitroulade. Ja,
also ich für Biskuit.
Also, ja, aber dann aber mit einer Zitronenbiskuit.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Ich hatte also so Mandarine, Grapefruit, aber ich habe auch so dieses leicht teigige in der Nase.
Ja. Und manchmal so kleine Pfirsichnote bei dem. Also das ist ja das, was der Rheingau ausmacht, früher schon war und heute ist, wie gesagt, in Gänze, in den ganzen großen Weinbergen, die es praktisch von Rüdesheim bis Hochrhein gibt. Das ist die Stärke dieser Region und das macht Riesling unersetzt, unerbehrlich an der Stelle.
Nicht so stark? Nee, also.
Das Wort Stein ist interessant, weil es ist ja Österreicher und die machen ja sehr viele, sehr gute Schnäpse. Und da gibt's immer das Steinobst. Mhm. Das ist bei der Kirchenlutsch oder so. Ja. Und das ändert mich auch viel an dem Wein. Also, ich sag dir, darum bin ich immer vorsichtig, wenn du sagst Stein oder Kern. Mhm. Dieses Härtere. Und jetzt wird das weicher und das ist so. Also, ich finde das hier großartig.
Ich finde, dass jetzt der 16er viel weicher am Gaumen ist, ne? Also, als jetzt der 21er. Und dass er viel schmeichelnder ist. Und er wirkt dadurch auch ein bisschen opulenter. Auch wenn sie beide gleich viel Alkohol haben, das macht diese Reife, diese 5 Jahre machen, finde ich schon einen Riesensprung. Und ich glaube, er ist viel zugänglicher und viel offener als jetzt der erste.
Aber was hat er denn gemeinsam? Jetzt, du hast ja vorhin gesagt, sie sagte, ich finde ganz anders als der erste. Du meinst, nee, gar nicht.
Naja, also,
Also
ich finde jetzt gar nicht, dass er nicht ganz gleich ist. Na, ich finde schon,
genau,
dass
du merkst, es ist sehr unterschiedlich.
Du findest, er ist sehr unterschiedlich. Ja, und ich finde nicht, dass das so ist.
Okay.
Ja. Du musst die Reife natürlich jetzt dir im Kopf schon, die Fantasie brauchst du und die kannst du nur bekommen, wenn du sowas, was wir jetzt gerade machen, mal machst. Weil dann hast du es wirklich hintereinander oder im Idealfall nebeneinander, dass du das überhaupt mal verstehen kannst, was passiert mit der Reife.
Darum kann ich nur jedem raten, kauft euch solche eine Kiste, probiert das mit Freunden oder Verwandten und dann werdet ihr feststellen, natürlich ist das eine Flasche, die aus einer Familie kommt. Mhm. Natürlich können das vielleicht Zwillinge sein, aber sind unterschiedlich trotzdem in der Persönlichkeit ein bisschen. Mhm. Aber in der Form erkennst du schon, dass die den gleichen Vater und Mutter haben und die gleiche Form.
Ja. Und ich glaube aber zum Beispiel, dass ich jetzt heute den 16er viel lieber trinken würde als den 21er. Ja, der 21er wäre mir viel zu, der zeigt mir zu wenig. Na, der hat dieses Gerüst, ja, aber wenn ich jetzt nicht wüsste, was, wie der 16er schmeckt, wäre ich auch mit dem 21er zufrieden. Jetzt habe ich aber den 16er schon probiert, dann würde ich sagen, so, oh Gott, finde ich viel besser. Also ist viel zugänglicher, charmanter, weicher, eleganter. Die Säure wirkt abgepuffert, ja. Hat so eine leichte Cremigkeit, dadurch so, wo ich sage, das... Salziger finde ich ihn nicht als den 21er, aber ich finde ihn auch salzig. Aber ich finde ihn nicht salzig.
Aber ich kann auch das Geheimnis verraten. Natürlich ist es so, dass wir natürlich in der Tradition der Familie Wegler bleiben. Wir werden natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt den Folgejahrgang bringen, den 22er. Und ab dann ist der 21er nicht mehr zu verkaufen. Den verkaufen wir dann nicht mehr. Der wird dann weggelegt wieder die 5 Jahre. Ah, okay. Das heißt, wir gehen eine gewisse Zahl rein in den Markt. Der Rest wird weggelegt wieder für 5 Jahre.
Und dann verkauft ihr ihn in 5 Jahren wieder?
Und dann verkaufen wir ihn wieder in 10 Jahren. Das ist die Intention, die wir gemacht haben, dass wir immer 3 Jahrgänge zeigen. Also ich sage jetzt mal, also in dem Sinne mal eine Zahl, wenn es 10 Weine wären, die wir produziert hätten, würden wir sagen, 30% verkaufen wir jetzt, 70% bleibt übrig, bleibt 5 Jahre liegen, die nächsten 3% werden verkauft in 5 Jahren und dann in 10 Jahren die nächsten 3. Und die letzten 1%, die gehen komplett in die Schatzkammer für die Ewigkeit.
Krass, das heißt, man muss aufpassen, man kann. Oder das Magazin, ja, man kann ja Pech haben, dass man dann, wenn man doch, ich hätte gerne noch 21 und plötzlich ist er weg.
Dann ist es so.
Das heißt, ihr nehmt ihn auch bewusst, alles, was ausgeliefert ist, wird verkauft.
Das alles wird verkauft, aber ab einem
Zeitpunkt. Wir liefern nur 30% aus.
Ja, so ist es. Das ist die Denkweise von uns, weil wir müssen ja auch schauen, wir sind ja nur der Verwalter des Qualitätsmanagements. Also der Reflex ist ja natürlich schnell da. Kaufmännchen, würdest du natürlich schnell viel verkaufen.
Na klar, geht auch um die Liquidität auch.
Es geht um Liquidität und sonst was, aber du musst ja im Grunde, wenn du das so ernst nimmst und das, was großartig war, auch verwalten. Also ich nochmal, aber wir werden natürlich Ware wieder wegpacken, dass es in 5 Jahren und 10 Jahren genügend von dem Wein gibt und das halten wir dann erstmal.
Das heißt, ihr habt dann aber extreme Lagerkosten auch, ne?
Nein, wir haben keine Kosten, das ist eine Wertsteigerung, weil die Weine im Gegensatz zu vielen anderen das Problem, sie wachsen ja im Wert.
Das heißt, zwischen diesen ein Drittel, was sind die Preissprünge?
Ah, das sind eine sehr gute Frage, da haben wir uns ja auch lange gemacht. Man hat früher gesagt, man macht halt pro Jahr fairerweise vielleicht 2 Euro, sagt jetzt mal. Mhm. Lagerkosten, Dings, man muss das ja Einlage machen, rein und raus. Und so ist die Denkweise. Also wir gehen da hin und sagen, nach 5 Jahren kostet der Wein etwa 8 bis 10 Euro wert. Das hat
aber
was.
Aber nicht hier jetzt, sondern
nee, nicht das, bei uns.
Der 16er.
Aber das ist jetzt nicht der Schritt, dass wir da drauf spekulieren, aber das ist eine ganz normale Verzinsung auf das Produkt, weil wir müssen ja Einlage, Auslage und etc.
Klar, klar.
Dann ist das ein ganz normaler, fairer Preis. Und jetzt passiert natürlich noch was anderes, wo wir natürlich auch drauf gehen. Das ist natürlich in Zukunft, wenn die Weine im Handel sind oder die eine suchen das natürlich, gibt es Angebote, dass man noch mehr bezahlt für die Weine. Und das ist das Prinzip, um was es geht, weil in Zukunft wir das Glück haben, dass die Weglerweine in Gänze teurer weiterverkauft und nochmal weiterverkauft werden.
Das heißt, man kann sich auch über diese 30%, die ersten, kann man sagen, ich zahle dir ein bisschen mehr dafür und dafür gibst du mir jetzt noch 100 Flaschen mehr?
Nee, das meine ich nicht. Du kannst es kriegen und stellst dich dann irgendwann an. Also da müssen wir sehr vorsichtig sein mit der Aussage, aber das ist das Prinzip, was wir im Grunde aufbauen wollen, weil wir müssen ja auch schauen, wenn wir über Kulturgut reden. Ich habe ja, wenn wir das kulinarische Gedächtnis haben, müssen wir wie ein Museum in der Ausstellung schauen, was zeigen wir? Was zeigen wir diesmal und was zeigen wir in ein paar Jahren, damit das immer spannend wird? Und du kannst es nicht einfach rausverkaufen. Das wäre zwar kaufmännisch spannend, aber dem Grund und Boden, dem wir verpflichtet sind, nicht gerecht.
Und wie viele Weingüter machen das so?
Das musst du sie fragen.
Okay. Michael, weißt du das?
Es gibt einige, die das anbieten.
Jetzt auch. Anfangen.
Genau, ja, Bücklin-Wolf ist zum Beispiel ganz gut aus, dass du gereifte Sachen kriegst und auch für, vor allem für Weinkarten von Restaurants oder Hotels, die neu eröffnen, damit die, weil die können ja nicht auf Anhieb gleich Jahrgangstiefe eben haben. Aber es müssen auch die Leute verstehen, was mit den Weinen passiert. Also oft weiß es der Konsument eben nicht und sagt, nee, aber was habt ihr nur diese alten Sachen, wo man denkt so, ja, aber
was ist
aber gerade deswegen, ja, ja
ist alt,
weil die ja viel besser schmecken.
Was
ja.
ist alt?
Naja, alt ist dann alles, was jetzt, also wieso habt ihr jetzt noch 21? Es gibt doch vielleicht auch schon 22. Ihr habt ja 22 noch nicht, aber viele in Deutschland haben ja schon 23.
Wir wollen 23 haben, das ist der Sprung des Handels. Genau. Und 23 ganz schnell, viel und easy. Nichts gegen das Geschäft, ist auch ein Weg des Weinsverkaufs, hat aber in Gänze nicht mit dem zu tun, was wir halten. Mhm. Und nochmal zurückzukommen, ich glaube, die Zahl der Weingüter, die das so haben und können, gibt es keine Antwort.
Ist überschaubar, genau. Und also der kostet jetzt,
laut 49 meiner, würde man jetzt rechnen.
Ja, aber der kostet 34,90. Der kostet weniger, der 16er, als der...
Hä? Ja, warum ist das so? Weil der aus natürlich einer anderen Preissituation kam, ja, Kostensituation, etc. So. Und damit ist das da.
Das heißt praktisch vor der Inflation, das ist der Wein vor der Inflation
gewesen. Genau, das ist dann...
Aber will man nicht normalerweise sagen, der ist wertvoller und deswegen verkaufen wir ihn teurer, weil wir auch mehr dafür nehmen können?
Das ist richtig, aber wir haben gegenüber der Exklusivität dieser Veranstaltung unserer Preispolitik uns so aufgestellt, dass wir gerecht sein wollten, um auch da nicht inflationärmäßig zu viel aufzupacken. Und das ist auch ein Marketing-Tool, um auch den Menschen Mut zu geben,
cool.
Das den Weg zu gehen, weil ich glaube, für die Preis-Leistung ist das ein Bomben.
Das heißt, der 2011er Axel kostet wahrscheinlich 25 oder so.
Das ist der.
Anders
kann es nicht sein.
Das werde ich mir an anderer Stelle so wünschen.
Ja. Und jetzt habe ich 2011 eingeschenkt und jetzt erinnere ich mich so gerne an unser erstes Treffen, Ralf. Da steht nämlich auch, diese Flasche wurde am 10.02.23 aus unserer Schatzkammer entnommen. Das heißt, da geht ihr aktiv wirklich ran und sagt, ihr markiert Weine, dass die wirklich jetzt, ja, die habt ihr nicht 2013 an irgendeinen Händler verkauft und der hat es am Dachboden liegen lassen für 10 Jahre, sondern nein, dieser Wein lag jetzt also 12 Jahre bei euch.
Das ist so, ja. Die liegen bei
euch. Das ist ja nämlich auch ein Qualitätszeichen.
Das ist ein Qualitätszeichen, darum sage ich ja, wir haben das kulinarische Gedächtnis Deutschlands. Ich habe es jetzt zum dritten Mal gesagt.
Na, ich glaube zum vierten Mal schon, aber ich höre es immer wieder gerne.
Ja, weil es so toll ist. Und der Punkt ist der, wir haben das kuratiert weggelegt, wir haben es gelagert, sicher gelagert. Alle internationale Winzerfreunde, also von Gaia oder von Lafitte oder von Angelus oder Axel Heinz oder alle, wie die kommen ja unglaublich viele Besucher. Kommen ja sehr viele, die uns besuchen kommen, weil sie das spannend finden, was in Deutschland gerade bei Wegeler passiert. Und die sind total geflecht, wie konsequent das gehalten ist. Und ich sage jetzt gerade auch in diesem Wein, bitte auch eine Empfehlung des Servierens. Gehen Sie hin, alle zu Hause, und jetzt hört ihr genau zu, dekantiert die Weine, seid mutig, weil sie werden nach dem Dekantieren und nach Stunden noch viel, viel besser. Weil gerade dieser Wein, den wir jetzt haben, ist auch jemand, der mit mehr Luft immer mehr an Aromatik, Duft und Volumen gewinnt. Und das ist ein unglaubliches, faszinierendes Erlebnis, das zu erleben.
Das ist ja wirklich schon...
Jetzt haben wir zwei.
Das ist wirklich schon so, ah, das ist... Ich bin immer... Das ist
Riesling-Liebhaber.
Ah, nee, aber das ist wirklich so...
Also die Farbe, man sieht ja auch, die Farbe wird immer kräftiger. Ne? Also von im 5-Jahres-Rhythmus wird das einfach immer kräftiger. Das kann man schon wirklich... gleich erkennen. Also wenn ihr diese Probe blind macht mit euren Freunden und die diesen Podcast gehört haben, dann weißt du sofort, der dunkelste Wein vermeintlich ist der älteste.
Klar.
Ja, und der hellste ist der jüngste. Die Farbe kommt mit der Reife.
Und denk mal jetzt an die Zeit 2011 zurück. Wisst ihr noch, was 2011 war?
2011. Das war...
Kurz nach 2008, Weltwirtschaftskrise.
Das fällt dir gleich.
Die erste Stabilität wieder an, es ging ja wieder los. Ich versuche mich immer mit gewissen geschichtlichen Dingen auseinanderzusetzen.
2010 war Weltmeisterschaft, da sind wir irgendwie aus Berlin ins Finale gekommen, auch in...
2010 habt ihr gewonnen.
Nein, 2014.
Nein, 2014. Das war 2010. Südafrika war 2010.
Das war Südafrika.
Ja. Interessant, dass er gesagt hat, ihr habt das gewonnen.
Vuvuzelas. Ja, weil er natürlich... Österreich wird ja, wir sitzen hier bald mit einem echten Europameister am Tisch. Das darf man nicht vergessen.
Ja, davon ist auszugehen. Was machst du, wenn Österreich gewinnt? Dann laufe ich mit 4 Geheimat-Jod-Flaschen nackt über den Rathausmarkt.
Hast du schon gesagt,
okay, dass du nackt über den Rathausmarkt
laufst? Ja, aber jetzt mit Geheimat-Jod-Flaschen
ist natürlich. Aber
das gilt. Ich stell auch die Flaschen.
Ja, ja, aber ich brauche gar keine Magnum, mir reicht eine Piccolo um alles.
Aber jetzt erzähl mal, dieser Wein, das ist ja wirklich...
Also jetzt wird's natürlich super spannend. Aber ist,
kann man das wirklich sagen, dass dieser Wein mal so geschmeckt hat wie der erste?
Ja. Ja. Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Lebensphase. Mhm. Also ich will das jetzt, das gibt immer, wenn ein junger Mann, eine junge Frau Pubertät hat, Pickel hatten oder sowas. Mhm. So, und auf einmal kommt immer mehr was anderes raus, die Veränderung wird zum jungen Mann, kriegt eine andere Stimme, eine andere Form. Und jetzt kommt das, und ich sage euch das nochmal, das klingt jetzt, er wäre alt oder jung, der wird besser und besser. Und das kannst du in 10, das kannst du in 20, in 30 Jahren.
Was würdest du sagen, ist das noch ein junger Wein jetzt?
Ja, natürlich. Okay. Ich stelle mit der Qualität mich gegen jeden großen Chardonnay gegen der Welt, nach 20, 25 Jahren Bildprobe, sag ich dir, wenn wir nicht als zweiter Sieger rausgehen.
Ich hatte vor kurzem einen 2010er Cordon Charlemagne für viele, viele, viele 100 Euro, den wir in den Gully gießen mussten, weil er einfach schon...
Chardonnay die ersten 10 Jahre, wunderbar, vielleicht noch 12, 15, dann sollten wir es getan haben. Hier fängt das Spiel erst spannend
an. Es gibt schon auch andere Sachen, aber...
Ja, aber das sind die Ausnahmen.
Dieser 2011er Geheimrat, den finde ich irre.
Oder? Ich glaube, er wird sich jetzt langsam heimlich.
Mann.
Ich glaube, das ist ein Antrag, den er stellen will, dass er doch deutscher Bundesbürger wird.
Nein.
Wie bist du denn beschreiben, Michi?
Ja. Also ich finde die Nase jetzt deutlich ähnlicher zu 16, von jetzt 11 zu 16. Es ist eher eine Aromatik, die in diese gleiche Richtung geht. Du hast dieses Zitrus, es wirkt weniger teigig. Am Anfang habe ich kurz so leicht pilzig Champignon, so junger Champignon oder so, was im ersten Moment erstmal ein bisschen befremdlich ist oder erstmal nicht sexy klingt, aber das, glaube ich, ganz gut beschreibt, mit der Luft besser wird und am Gaumen elektrisiert er mich total. Ich finde, er ist noch mal salziger jetzt als 21 total. Am Gaumen, finde ich total salzig. Ich finde ihn...
Er ist auch noch mal cremiger, hat irgendwie sowas, oder?
Ich finde, der zieht mir sofort eine Gänsehaut. Das ist richtig. Also das
geiler Scheiß, will man sagen. Ja. Aber zurückzukommen, passt auch hervorragend zum Essen. Das ist auch das Tolle. Also das meine ich auch zu gegrillten, starken Gerichten. Die ist da so mal wegkommen von diesem einfachen Klischee. Und vor allem hat er natürlich eine Aromatik und eine Länge. Das merkt man, wenn jetzt mal Luft ausatmen und so keinen Wein hat. Man merkt ja, was da im Rachen oder im Raum ist. Und dann die Länge, die kommt. Und das macht einen großen Wein von Weltklasse aus.
Hat auch nur 12,5 Alkohol.
Über den Rachen haben wir bisher in diesem Podcast immer selten gesprochen. Ist das, gehört das für dich zum Geschmackskomplex?
Der Rachen? Ja, da muss jetzt,
natürlich.
Ralf hat ja über den Rachen jetzt gesprochen.
Bei Rachen, also es geht mir Folgendes. Also ich finde es persönlich immer anmaßen, schon als Kind, wenn ich Leute gesehen habe, die Wein spucken, das geht mir an Gänse vorbei. Ich muss mal darüber diskutieren, das ist auch ästhetisch, also fürchterlich. Außerdem ist es geschmacklich.
Was wir sagen, Axel, was wir seit langem sagen.
Ja. Also man muss einen
Wein immer schon gesagt.
Nein, also es ist für mich absolut, darum in auch meinen Veranstaltungen Spucknäpfe eigentlich verboten.
Echt?
Natürlich.
Wow, aber dann kann man ja nicht so viel probieren.
Doch, man kann einfach weniger mehr trinken, vielleicht mal eine Flasche trinken, sich ertrinken, als immer da rummachen. Also man muss es erfassen.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Intensivität. Und der zweite Punkt ist der, das haben wir dann noch vor ein paar Jahren wissenschaftlich auch bewiesen bekommen, weil ich die Behauptung aufgestellt habe, mit wissenschaftlich, dass durch das Schlucken und der Aromatik durch das, was passiert, ist besser verarbetet wird im Hirn und kann das viel besser merken. Und das ist wirklich für uns wichtig gewesen, weil es am Anfang nämlich ein bisschen blöd ist, weil er sagt, ja klar, du musst ja Auto fahren, bla bla bla. Ich sag ganz ehrlich, wäre mehrere Weine probieren, soll erstmal den Führerschein besser zu Hause lassen, soll lieber 2,50 € nehmen und vielleicht ein Taxi, Uber oder sonst was, S-Bahn nehmen.
2,50 €, wo gibt's das Taxi für 2,50 €?
Ja, ich weiß nicht, ich bin noch hier in Hamburg.
Ja, in Hamburg.
Anfahrt ist, glaube ich, jetzt... Taxi-Anfahrt, 6 €, kann das, du weißt es besser, Michael?
Ich bin schon lange nicht mehr gefahren, weil es mir einfach mittlerweile auch zu teuer ist, wenn ich irgendwie es hinkriege.
Aber meine Herren, wir müssen da gar nicht drüber reden, wenn ich höre, dass gewisse Bundesliga-Vereine für einen Sitzplatz 800 € für einen Business-Sitz haben, da 2 Sitze, 1600 €, muss ich nicht drüber reden. Es gibt in Bereichen Summen, die werden so wahnsinnig bescheuert, viel ausgegeben. Hier geht es um Lebensqualität. Und bitte Sie, wenn einer hingeht in eine Weinprobe, jetzt sage ich jetzt mal mit 4 Flaschen, mit ein paar Freunden trinken und nicht hingehen kann, Entschuldigung, das wird wohl möglich sein, ein Taxi-Sharing zu machen und dann mal vielleicht 10, 20 Euro machen.
Na ja, klar.
Dafür, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist weg. Und da möchte ich wegkommen von dieser typisch deutschen Denkweise. Da ist woanders da alles egal. Da wird jeder Preis bezahlt. Also wenn du siehst, was jetzt am Samstag in London passiert, was da...
Champions League Finale.
Ja, was mich Leute anrufen, dass ich Karten besorgen könnte, könnt Geld verdienen ohne Ende. Und dann sage ich, Leute, trinkt ihr dann im guten Restaurant gute deutsche Weine. Sagt, das wissen wir nicht. Alter, kann ich ja keine Karte besorgen.
Du kannst Karten für die Champions League besorgen?
Manchmal kann ich sowas.
Fußball-Europameisterschaft, Hamburg, günstigstes Ticket, Vorrunde, teuerstes Ticket, Sitzplatz ohne Essen, Trinken, 200 Euro.
Ja, geht ja fast noch, finde ich,
oder? Ja, aber wenn wir abends eine Flasche Wein trinken, heute Abend haben wir eine tolle Verkostung, ich glaube, es kostet 160 Euro, ist das richtig? Ja. Und da wird schon diskutiert, das ist aber viel Geld, aber er hat erstens ab 6 Uhr, 18 Uhr bis 19 Uhr, 23 Uhr eine sensationelle Unterhaltung. Hat 3 bis 4 sensationelle Köstlichkeiten. Hat eine tolle menschliche Emotion.
10 Jahrgänge
Heimrat. 10 Jahrgänge, kann jeder probieren.
Ja. Heute gibt es zum Essen dazu.
Für 160 Euro.
169, ja, inklusive Essen und
da muss das sein, dass ich
schnappe. Aber bei uns sagt keiner, es ist zu teuer.
Nein, überhaupt nicht. Aber ich will nur mal sagen, wie die Diskussion
aufgeht. Ja, das ist ja oft, wird mit zweierlei Maß gemessen.
Ja, da müssen wir wegkommen.
Aber du bist ja gleich in Rage, das merke ich
schon. Nein, ich komme richtig überreicht, weil ich auch mit der Politik da immer im Argen bin, weil wir ja nicht jemand haben, der sich wie früher Walter Scheel und andere sich in der Deutlichkeit mal zu unserem Thema bekannt haben. Und da bin ich auch richtig mittlerweile stinksauer.
Obwohl die gern Alkohol, also Wein trinken.
Ja, immer heimlich.
Obwohl Angela Merkel, als auch Olaf Scholz, aber natürlich, weißt du, was das Problem ist? Dass die für sich ablehnen, sozusagen Genussmenschen zu sein. Ja,
aber das
ist Genuss, Politiker, deutsche Politiker und Genuss, da denkst du schon, du hast irgendwie einen Fehler gemacht.
Also wenn ich in Frankreich angesprochen werde, dass unser Bundeskanzler, der bestimmt ein netter Kerl ist, ich weiß nicht, du kennst ihn ja besser, hast ja mit ihm ein Buch gemacht, ich habe mit ihm auch ein Buch gemacht, der ist bei mir auch Autor, wie Frau Merkel, aber hingeht ein Brötchen als tolle Event aufsetzen, wo Macron ihn holt, dann habt ihr nicht mehr. Ja. Warum? Er müsste als das Beste sein, was Deutschland, wenn ihr wie Helmut Schmidt ins Hause einlädt und macht da Fischbrötchen, weil es seine persönliche Art ist, das ist was ganz anderes. Aber in dem Sinn ist er eine offizielle Person und repräsentiert dieses Land. Dann müssen wir das Beste in Preis-Leistung zeigen und das ist ein Einstiegswunder. Und da muss eine andere Haltung her.
Ja, da muss man wirklich sagen, das ist mir auch nie aufgefallen. Er war doch in Hamburg, Scholz hat doch Macron nach Hamburg eingeladen.
Genau.
Und wir fanden es ja total lustig, dass Scholz dann Fischbrötchen bekommen hat. Ich habe aber auch mit Franzosen, das war wie eine Beleidigung für die Franzosen.
Die haben
das war wie eine Beleidigung. So, habt ihr sie noch alle, so ein altes, trockenes Fischbrötchen?
Und das, da? Ja, wenn ein Brötchen bestellt und isst, dann musst du wissen, was wir haben.
Ja.
Ganz schlechte Form. Ja,
Fischbrötchen ist auch super. Ja, aber nicht aus Sicht des Franzosen.
Nein, schon nicht, auch des Deutschen.
Aber es ist doch egal, was der Franzose für eine Sicht hat.
Also
wenn der zu uns ins Land kommt, so, dann geben wir dem das, was wir meinen.
Naja, das steht.
Entschuldigung nochmal, das kann ein Kanzler machen, privat.
Privat,
aber nicht. Aber wenn er als offizielle Funktion Exzellenz, Qualität sein. Er kann ja von mit dem Macron auch einen Campingplatz in Zelt mieten und dort auch wohnen. Ist ja auch eine Möglichkeit. Wenn wir das diskutieren, sind wir auf einer ganz anderen. Aber dass man hingeht.
An der Müritz.
Und wenn wir nicht hingehen, das zu zeigen, was wir uns stark macht, was uns sympathisch macht, auch überraschend sind. Mensch, ihr könnt richtig goldenen Wein machen, ihr könnt auch gut kochen. Ich habe ja nichts gegen das Brötchen. Ganz im Gegenteil. Nur Frage ist, was ist der Anlass?
Nein, du musst und ja
welches
auch,
Zeichen zähle ich psychologisch in die Welt?
Du musst ja auch gucken, wer da kommt.
Weil du hast ja Schnitzelsemmel.
Ja, aber du musst ja gucken, wer da kommt, wenn der dann, das ist das Gleiche mit dem, hat mir das gesehen, als jetzt Macron kommt auf Scholz zu vom Bundeskanzleramt. Hey, und dann merkst du es richtig so, und will ihn so, fasst ihn dann so an, und will ihn eigentlich umarmen, und Scholz zieht sofort zurück, und dann so, was soll das? Und die Franzosen
sind
sagen,
ich hab
gestern mit so einem Kenner gesprochen, und sagt, wisst ihr, was wir in Frankreich denken? Wir denken, ihr meint das mit der deutsch-französischen Freundschaft nicht ernst.
Überhaupt nicht ernst.
Ne? Ihr behandelt den Macron wie jeden anderen blöden Staatsmann, nicht wie den wichtigsten.
Und ich sage ganz ehrlich, ich bin jetzt vorbereitet für nächstes Jahr eine große Geschichte zu machen in Frankreich. Das ist, weil ich auch die deutsch-französische Freundschaft sehr ernst nehme. Und das, was ich in Frankreich höre, weil ich wirklich verrückte Kontakte habe, nehmen das empathisch sensibel auf und das dürft ihr nicht unterschätzen. Es geht um die Gesten, es geht um die Dinge. Nein. Ich habe ja für dich das Buch mitgebracht. Ach,
habe ich gesehen, du hast ein schönes Bild von Scholz mit Haaren.
Ja, genau, das heißt, das Parlament kocht, das habe ich mal vor 15, 16 Jahren produziert, habe auch Frau Merkel drin, alle wichtigen Politiker. Mhm. Der Titel, das Parlament kocht, was Politiker so anrichten. Und ich habe dann damals, wie du erfahren hast, dass du das Buch hast, mich daran erinnert, weil ich nämlich Scholz bei mir hatte, der hat nämlich dann praktisch so eine Frühlingssuppe gemacht und das Schöne beginnt, das Suppenhut. und das ist irgendwie für mich in dem Sinn, Symbolik, wie es dran ist. Und ich möchte nicht unseren Bundeskanzler schlecht machen, aber es geht um die Symbolik. Es geht darum, dass wir einfach unsere Stärken zeigen müssen. Das geht aber auch für unsere Industrieelite. Das geht über die ganzen Formen, dass wir unsere Produkte besser zeigen. Weil es gibt einen anderen Grund, und dann höre ich auch, weil ich nicht politisch werden will, es gibt nämlich andere, die nehmen unsere Fahne in eine andere Richtung. Und die gehört immer unserer liberalen deutschen Gesellschaft. Und dafür bin ich stolz, dass ich hier lebe. Wir haben das Grundgesetz, wir haben viele Dinge. Und ich glaube, dass wir schon mal ab und zu sagen können, mit dem Augenzwinkern, was wir früher gemacht haben, wir in Deutschland machen auch gute Qualität.
Mhm. Aber du liest jetzt hier schon die Zutaten. ein Suppenhuhn, ein Bund Suppengrün, ein Bund glatte Petersilie, eine Zwiebel, 300 Gramm tiefgekühlte Erbsen. Dann musst du eigentlich über Olaf Scholz, weißt du dann nicht alles, was du wissen musst.
Ja, mal ehrlich, das macht ihn auch sympathisch, weißt du.
Auch. Ja, ja, aber weißt du, ja, aber auch, aber es ist natürlich, du musst halt schon gucken, wenn ich mich jetzt, ne, ich treffe mich mit dir.
Ja.
Und dann komme ich an, bin völlig unrasiert, stink aus dem Mund irgendwie und hole dich ab mit irgendwie, keine Ahnung, mit einem Fahrrad. Das ist was anderes, als wenn ich dich irgendwie nett irgendwo einlade, auf dem Schiff einlade. Weißt du, was? Das macht diese Symbole, und ich finde, das unterschätzt gerade Olaf Scholz total.
Aber der muss doch Berater Symbole haben, da müssen ja, Leute.
Der hört nicht auf die, er glaubt, dass Symbole in Politik nicht zu suchen haben, ja. Die Nähe zulassen, ihn auch mal berühren.
Und ein Stück weit an der Stelle muss ich sagen, finde ich schon, dass die Medien auch schuld sind, weil wenn irgendein Politiker aus einem Zwei-Sterne-Restaurant rausgeht, dann steht das in der Zeitung. Mit unseren Geldern gehen diese, und das ist ein Problem.
Das ist
bei dem kleinen Mann.
Aber weißt du, was Scholz, was zum Beispiel Scholz, das ist irre, Scholz darf nie fotografiert werden mit einem Glas Wein in der Hand. Sagt, sie können mich fotografieren, aus Glas Wein musst du sofort weg. Fragst du dich, warum? Was ist denn das Signal? Warum stellst du das Glas Wein weg? Weil du denkst, die Leute denken, gibst viel Geld aus dafür, weil du kein Genussmensch sein willst. Ich verstehe es nicht.
Es ist ja nicht nur Scholz, es sind ja viel mehr Politiker, die auch dieselbe Reflexion haben, auch andere immer mehr, die eher im Heimlichen das tun, was ja lächerlich ist. Man kann ja eine ganz unverkrampfte Form geben. Nochmal, es gibt eine Unverhältnismäßigkeit, was das angeht. Das ist eine intensive Diskussion, die wir führen müssen, weil auch gerade hier für Lebensqualität und Genuss steht dieses Land mehr als denn je, aber wir haben die falschen Vorbilder an der Stelle, und ich glaube, tut das nicht gut, dass es so ist. Und
Politiker, also ich meine, bei den Piloten fotografiere ich sie auch nicht mit einem Glas Wein in der Hand.
Nee, das ist ja klar.
Aber das ist, glaube ich, das Gleiche.
Nee, also, aber die Frage ist sozusagen, wie stehst du zu Genussfragen?
So, also, ich will
das auch mit Bier lassen. Das kommt das Nächste. Mit Bier lassen die sich alle fotografieren. Nur mit Wein nicht. Warum nicht? Schönes Bier, die Deutsche und ihr
das
Bier.
Das ist Volksnähe. Bier also, ist Volksnähe und also, Wein ist Snob.
Ich glaube, ich habe eine gewisse Nähe zu Joschka Fischer. Und habe mich auch mal im Umfeld immer gefunden, weil er immer noch einer der beliebtesten Außenminister dieser Bundesrepublik war. Und was hat ihn besonders sympathisch bei vielen seiner Besucher? Weil er sich einfach für die Menschen interessiert hat. Mhm. Er hat auch gefragt, woher ist er geboren? Vielleicht welche Essenskultur war, hat auch mal gefragt, Mensch, wenn wir jetzt in Österreich sind, Kärnten, gibt es eine Spezialität? Ist auch so ganz kleine menschliche Dinge. Und wenn
Empathie man weiß, eigentlich.
Empathie und alles das, was außerhalb Deutschlands stand, ist Essen und Trinken mit das Wichtigste, was es gibt. Also wir haben gerade demnächst, finde ich ganz toll, eine tolle Sache, die ich finde schon, gibt es asiatische Gäste, die zu uns kommen. Und da haben die gesagt, die waren schon mal bei uns und die wollen sich nicht nehmen lassen, dass wir Geschenke von denen bekommen, also dass wir werden beschenkt, weil die froh sind, dass sie zukommen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn die Geste, was erwarten die? Ja, dass sie auch ein Geschenk bekommen, also dass man sich gegenseitig was schenkt von wertschätzenden Geschenken. Bitte, versuch das doch mal hier beim Geschäftsbesuch zu machen, da sind wir doch gleich in der Compliance-Abteilung.
Ja. Ja, leider ja.
Gut, jetzt sind wir politisch gekommen, jetzt kommen wir zu dem Sinn.
Wobei, wir hatten einen Vortrag in der Hanselounge mit Dr. Matthias Riedel letzte Woche, und da hat er erzählt, dass wahnsinnig viel mit der Ernährung auch zusammenhängt und uns verloren geht, die Empathie.
Ja,
durch natürlich. Falsche Ernährung.
Ja, und wenn du sagst, okay, ich ernähre mich jetzt nur noch so, wie es sein muss. Und
wer sagt denn wie?
Naja, er sagt also, wie es sein muss.
Nee, er sagt immer mehr Fertigessen, nicht ausgewogen.
Ja, genau.
Und genau. Zu viel schlechte Fette, zu viel Fake, zu viel künstliche von der Industrie.
Ja, aber es geht ja auch um das Genießen so. Und da muss man sagen, da stehst du da und denkst so, ja. Und dann guckst du halt jemanden wie Scholz an. Ich meine, ich bin ja sonst ein Fan von ihm, aber völlig emotionslos. Da ist nichts. Da ist keinerlei Emotion.
Also, lass uns mal den Kollegen da weg, weil wir dann so die Richtung geht. Aber dieses Genießen ist ja so ein Problem. Das ist ja schon an sich ein Wort, das zum Arbeiten fast nicht gehört.
Ja.
Aber stell dir mal vor, du hast einen Morgen tolle Arbeit gemacht, 4 Stunden mal wirklich mal wieder konzentriert gearbeitet, hast eine tolle Leistung und gehst einfach ein kleines Mittagessen. Und ob es ein Salat ist oder von mir in deine Paste, und genießt diese halbe Stunde mit dem Gespräch mit deinen Kollegen und hast für den Moment wieder was mitgenommen und neue Energie zu und in eine andere Richtung zu gehen, den Tag wieder arbeitsmäßig und dann vielleicht abends mit einer guten Laune und mit einer ganz anderen Haltung durch die Gegend zu laufen, einfach auch eine Ausstrahlung zu entwickeln, statt immer nur gehetzt und in der Form.
Aber weißt du, es ist das Gleiche, wenn Macron hält die großen Reden mit viel Pathos und so, ne? Und dann, was ist die Reaktion von Scholz und aus Berlin immer? Ja, alles schön und gut, die Vision, aber was kostet das? Und ich finde, so wenig ist es auch beim Essen, weißt du? Überall auf der Welt fragen die Leute nicht, was kostet das, sondern boah, was für ein tolles Essen.
Na, was schmeckt das? Wie hast du es zubereitet?
Genau. Und in Deutschland ist immer, was kostet das denn? Weißt du?
Und das versaut einem tendenziell die Laune.
Ich habe gesehen, irgendwo Marco Reus hat die ganze Südkurve eingeladen bei Borussia Dortmund nach seinem letzten Spiel auf dem Bier. Und unten hat sofort einer kommentiert, naja, das zahlen eh wir Steuerzahler mit, weil er das absetzt. Und wo man sagt so, hey, das ist das Einzige, was uns sofort einfällt. Also nicht so cool. Wir verlassen den Geheimrat J-Fahrt.
Was kostet der Geheimrat J?
Der kostet 42. Oh. Der 2,11er, also ist nur 3 Euro teurer als der 2,21er. Und wäre für mich eine klare Kaufempfehlung. Mich holt der Wein wirklich extrem ab, muss ich echt sagen. Und jetzt verlassen wir aber den Geheimrat J-Pfad, sagen nochmal alles Gute zum Geburtstag. Wobei, Ralf, wir haben ja auch sehr viel aufmerksame Zuhörer. Und du hast gesagt, 83 war der erste Geheimrat J und wir feiern jetzt 40 Jahrgänge, obwohl es der 21er ist. Feiern wir also 40 Jahre und quasi nachdem der erste auf den Markt kam.
Genau, auf den Markt kam.
Siehst du?
So ist das gekommen. Ja, die, das war die Idee von Richard Grosche, das war auch sehr smart, weil wir diskutiert
haben. Aber es war der 38. Jahrgang, den man im 40. Jahr präsentiert hat.
Genau, kann man ja immer wieder versuchen, neue Jubiläen zu kreieren.
Also in 2 Jahren feiern wir dann 40 Jahre.
Nein, wir kreieren ja bei uns immer neue Momente zum Genießen. Ja,
ist doch super, ist doch super. Und jetzt habe ich eingeschenkt, eine Hommage an meinen Lieblingsachsel. Bergrottland Riesling Spätlese aus dem Jahrgang 2014. 10 Jahre alt mit... Schnallt euch an. Wie viel Alkohol?
Weiß ich nicht. 8.
Richtig. Echt? Hast du gesehen oder hast du?
Und auch schon
8 Volumensprozent Alkohol.
Auch dekantiert oder nur geöffnet?
Nein, nur geöffnet, aber tatsächlich vor 4 Stunden schon geöffnet. Ja. Und hier steht auch 2024 der Schatzkammer entnommen.
Also
genau 10 Jahre nachdem
also der gewachsen ist. Wir sind jetzt hier bei einem der besten Flecke des Rheingaus und Deutschlands am Rüdesheimer Berg, Rottland. Möchte dazu sagen, dass dieser Wein mit dieser unglaublichen, lieblichen Süße ein Wein ist, den ich fantastisch finde. Und ich muss mich auch nochmal, das habe ich auch vor 2 Jahren eigentlich bei den Süßweinen entschuldigen, weil wir damals in 85, man darf dann vergessen, nur trockene Weine, Weinskandal, alles was süß war, war verpönt, wir haben recht, das hat uns, da haben wir dagegen angekämpft ohne Ende und haben natürlich auch nicht die Süßweine gemeint, die aus natürlicher Form entwickelt werden. Und darum hat man auch immer heute noch diesen Reflex, Süßweine bitte nicht.
Ich Axel kann hat sein Glas, für die, die es nicht sehen können. Axel hat sein Glas schon. Wer hat das denn jetzt so fest zugemacht?
Ich.
Das hilft nichts.
Einen Korkenzieher dabei?
Nee. Das ist der Trick, damit wir nicht mehr trinken.
Ich kann ihn rausziehen. Im Auge. Ist okay. Egal.
Aber wenn ich jetzt, darf ich jetzt
mach es nicht zu doll. Mach es nicht zu doll. Okay, das geht nicht mehr. Du wolltest es nicht.
Oh, guck mal, ich habe einfach draufgehauen.
Der Profi, der Profi.
Also immer, ich könnte es machen, das wollte ich jetzt nicht tun, weil mit den Zähnen ziehe ich den Korken raus.
Guck mal hier.
Oh, Michi. Ohne. Hey, für was bin ich denn da?
Bei der unendlichen Geschichte. So eine Szene, wo der kleine Junge das Marmeladenglas hier aufkriegt.
Michael, der musst du sagen, was war jetzt...
Bevor ich Chuck Norris wurde...
Ja, genau. Der Trick war...
Der Trick war, dass ich den feuchten Korken mit dem trockenen Stück Stoff meines Anzuges
der ihn heute zu fassen zum ersten Tag angezogen hat, extra
genau.
Für mich,
das gut
nicht
gemerkt. Gut gemerkt.
War das extra für dich? Was
Hast du die Anzug auf sich? Er ist neu, ich finde ihn besonders schön und er hat ein Bundesliga-Innenfutter.
Also mit toten Köpfen.
Der ist sozusagen natürlich.
Man merkst auch schon dieses Bundesliga.
Das Geld aus. Ja. Zurückzukommen aber zu einer Sache, bevor wir noch zu dieser Frage am Anfang zum Rotwein kamen, wo ich sagte, was mit dem Assmannshauser Hollenberg ist, wo man dann nochmal drauf hingeht, was da passiert ist geschichtlich, weil das wirklich eine kurze, wahnsinnig tolle Geschichte ist, möchte ich auf diesen Süßwein gehen. Und ich kann jedem nochmal sagen, ich werde auch nicht immer müde zu sagen, diesen Wein serviere ich sehr gerne bei einem perfekt gegrillten Stück Steak zum Fleisch. Es gibt nichts Besseres als probiert man gekühlten Rotwein oder diesen Süßwein zum Steak. Hört gut zu einem Steak oder auch zu Wild. Das ist so ein tolles Wein und gerade im Sommer gekühlt. Und das ist ein wunderbares Getränk. Und wenn ich sehe, das ist auch eine große Spezialität aus Deutschland. Das können ja nur wir machen mit 8% Alkohol. Da beneidet uns die Welt drum, dass wir sowas haben. Das ist die Form wie Riesling in trockener und in dieser lieblichen Form. Unwahrscheinlich facettenreich ist. Also da geht mein Herz auf und ich präsentiere den auch sehr stark zu asiatischen Essen, also auch zu chinesischen Essen, thailändischen. Das ist eine Bombe an Qualität.
Ja, der Wein ist leider sehr gut. Der ist leider sehr, sehr gut. Ich befürchte, der ist leider sehr, sehr teuer. Und, oder?
Kostet 36 Euro.
Ach, echt?
Ja.
Wow!
Ja. Das heißt, der erste fast schon mit der teuerste.
Ja, der dritte war es jetzt der teuerste. Aber
6 Euro mehr.
Genau, ja, das stimmt, ja.
6 Euro.
Ja. Und das Paket liegt dann bei 149,90.
Aber kriegt man den einfach so oder ist das jetzt?
Der ist extra auch hier.
Für den
unser Freund, der Süßwein liebt, dann habe ich gesagt, heute bin ich hingegangen mit unseren Leuten, haben darüber gesprochen, welchen Wein haben wir noch in einer gewissen Menge da,
ja,
die auch für Kunden bestellbar sind und die auch von der Qualität langatmig ist. Du hast ja gesehen, der ist ja praktisch auch kuratiert worden.
Jawohl, und 14 muss man sagen, ist ja eher ein kühler Jahrgang gewesen, ein feuchter Jahrgang, der sehr lange gebraucht hat, um ein bisschen aufzumachen, auch eher, sag ich mal, ein bisschen verkannt war vielleicht
in der Jahrgang. Ja, aber der Punkt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil diese Diskussion Jahrgang wird mir zu schnell am Anfang gemacht, weil es wird immer gesagt, das ist ein großer Jahrgang, ein schlechter Jahrgang. Ja. Wer beurteilt das? Ist meistens Zuckerwerte oder bei denen gerade auch jetzt wieder bei Bordeaux. Ach, das ist ein großer oder kleiner Jahrgang. Jahrgänge in Zeiten über die Zeit ihr wahres Gesicht. Und es gibt viele Jahrgänge, die sich einfach in der Entwicklung durch Säure, Zuckergerüste einfach entfalten und ihr eigenes Dasein bekommen. Das ist ja Geschäft, ist ja auch klar, Business. Ja. Aber gerade diese Weine, wo man vielleicht am Anfang nicht den Zuspruch gegeben, kriegen gerade in dieser Form eine Präsentation, wie gesagt, das ist wirklich einzigartig.
Wie würdet ihr aber bei so einer Weinprobe, würdet ihr den auch immer zum Schluss trinken, ne? Weil danach geht es gar nicht
mehr. Nein. Ich würde folgendes machen, den würde ich zum Steak servieren, den würde ich trinken, wieder mich nüchtern trinken und dann würde ich am Schluss wieder den Geheimrat J trinken als Reparaturwein. Und das ist dieses tolle, ich kann den ganzen Abend trinken und genießen ohne Reue.
Ja. Ja gut, der kannst du dir, wenn der 8% hat, den merkst du ja im Zweifel gar nicht, wenn du die Flasche austrinkst, oder?
Ja, das ist...
Aber müssen wir mal testen, wenn man nur den ausschickt.
Aber was mit den Leuten haben wir, ja, das stimmt. Aber haben wir sensorisch schon über diesen Wein gesprochen? Also, was ihr riecht, was ihr schmeckt?
Nein, das musst du noch machen, Michael, bitte. Weil Axel hat ja schon...
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere, visit Hyland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Das ist Nein, so schnell geht er nicht. Aber
darum ist dieses Wort. Man hat schon die Hälfte leer.
Meine. Das Wort süß ist einfach ein unschönes Wort. Dieses süß müsste eine viel mehr sprachliche Variante bekommen, um die Ausgehörigen, was auf der Zunge mit dieser Säure, Fruchtnote, also diese fruchtsüßen Komponenten, die da sind, teilweise ein bisschen Karamell-Erinnerung, also Bonbon in diese Richtung, an diese Frucht. Komponenten. Das ist so ein tolles Spiel auf der Zunge.
Du hast ja auch, du hast ja auch das Salz noch dabei, ne? Das
alles ist
ja
so eine total. Aus, Gaumen kommt, ne? diese so eine Salzwelle nochmal. Und dann hast du so ein bisschen so wie diese getrockneten Aprikosen oder so, wirklich am Gaumen auch. Und es wirkt so unaufgeregt dabei, ne? Es wirkt in keiner Weise irgendwo säurelastig, überhaupt nicht. Sondern diese Süße, die ist so integriert, es ist total harmonisch.
Und ich finde es immer noch total frisch.
Ja. Total. Ja.
Es ist jung, es ist nicht so, dass du denkst irgendwie.
Ja. Also das ist schon. Damit kannst du, glaube ich, echt Eindruck schinden. Ich meine, ich bin gespannt. Wir haben den Wein heute einfach zu Erdbeeren als Dessert, ja. Aber wir haben davor, glaube ich, ein Stück Fleisch. Vielleicht serviere ich einfach vorher schon
gerne
auch da noch ein Glas dazu und sagst, trinkt ihr jetzt oder eben hinterher.
Das empfehle ich.
Ja, finde ich spannend.
Ich habe schon wieder so ein bisschen Erdbeer, so ein bisschen dieses.
Ja.
Erdbeer-Saft, weißt du, dieses. Aber das ist ja so. Also
ich, das mit, Ding ist das da nochmal. Mit der Erdbeere kann ich das sehr gut erfassen da. Aber das ist eine sehr gute Erdbeere. Mhm. Weil die meisten Erdbeeren ja meistens auch ein bisschen zu bitter sind.
Oft, ja.
Und die hat diese Süße. Und es ist nicht süß. Und das ist das Schöne. Es hat dieses, ja,
Und das ist aber wirklich grandios. Oh. Und jetzt würdest du als Nacht, als sozusagen als Reparaturwein noch mal irgendeinen anderen trinken?
Ja, klar.
Also ich, wenn es den Leuten zu, es gibt auch Leute, die
Reparaturwein, also was repariert er dann?
Einfach dieses Bewusstsein. Ich mache ja immer, ich baue ja Weinproben auf, jetzt wenn ich hier so vier Weine hätte und wir machen Essen dazu und dann sagst du, komm, jetzt probier mal einen tollen Rotwein, zum Beispiel erstmal so Höllenberg, da trinkst du auch nochmal ein, zwei Flaschen, dann musst du dich wieder auf Reset bringen und dann gehe ich immer gern hin und hole etwa ein extremes Gegengewicht, also zum Beispiel etwa so einen süßen Wein oder einen trockenen Geheimrat J oder vielleicht einen 16 und dann trinkst du dich am Schluss wieder aus. Und dann kriegst du eine ganz andere, ich sag dir, eine ganz andere geschmackliche Erfassung, kannst länger genießen, länger gut trinken. Und ich sag auch die Bekömmlichkeit, wenn man nachts einfach so ins Bett geht und morgens aufsteht, stehst du auf, so, was war das denn gestern? War das gestern 14 Tage Urlaub? Ja, mit Riesling.
Wie auslaufen.
Ja, klar.
Ja, Axel, ich würde sagen, dein Lieblingswein, darf ich Axels Lieblingswein heute Abend raten?
Das ist aber schwer.
Warte mal, ich glaube, kann es sein, ich sag der vierte.
Ja, wie kommst du darauf?
Weiß ich auch nicht.
Das ist Intuition, das hast du so gefühlt. Das ist der Hammer.
Der Ralf, das ist total lieb, dass du quasi wirklich dann sowas Schönes uns auch mitbringst. Das ist echt wirklich eine große Geste der Wertschätzung. Das wissen wir schon echt auch einzuordnen. Also
nochmal, damals, wie wir uns, wir kennen uns ja noch nicht so lange persönlich, aber ich sag jetzt mal, menschlich gesehen ist er und ihr mir natürlich sehr schnell ins Herz gewandt. Das meine ich wirklich, weil es ein toller Typ ist, hat Ahnung, ist kompetent, ist verlässlich, steht zu seinem Wort und das ist, schätze ich sehr in meiner Welt.
Willst du noch was über Michael sagen?
Kommt gleich. Und das andere ist natürlich halt auch fundiertes Ahnung, ist ja nicht umsonst dann auch mal hier eine Kompetenzinstitution geworden und das macht mir einen Riesenspaß und euch genauso und ich möchte natürlich immer in den Möglichkeiten das Beste zeigen und das Beste ist natürlich auch für eure Kunden. Das ist ja eine Verlängerung. Also das ist für mich so absurd. Also wenn er sagt, da gibt es bei mir keinen Unterschied. Auch darum, was ist mein liebster Wein? Bei uns ist auch der kleinste Wein für mich ein Herzensangelegenheit, weil wir ihn ja genauso mit so viel Akribie, so genauso mit viel Liebe rangehen wie alles andere. Darum ist es immer schwer zu sagen, wo sind die Schwerpunkte? Ich meine, über den Assmannshäuser Höllenberg haben wir noch gar nicht geredet.
Du den nächstes Mal mitbringst.
Ja, vielleicht ist das ja der Titel, den wir machen. Oder? Ja, vielleicht so wie nennt ihr diese Veranstaltung? Vier Flaschen?
Ja.
Vielleicht nehmen wir einfach die vier Großflaschen mit vier großen Flaschen und dann.
Aber ich finde, man hat lernt wieder raus, dass es wirklich Sinn macht, dann lieber einen Tick mehr auszugeben für Weine. Was macht schon Sinn? Es ist noch ganz anderes. Das Paket werden wir auch in einem Jahr noch drüber sprechen oder in zwei.
Wahrscheinlich. Und die Leute, also darf ich noch sagen, beim letzten Paket, das ist wirklich kein Scheiß. Ich habe so viel Resonanz aus allen Ecken Deutschlands bekommen und auch gesagt, die einen Podcast fanden, die toll, auch aus Medienvertreter, aus München oder so, wo ich sagte immer, die haben sich's angehört, weil sie das interessant wird, wie ihr das alles macht. Also geht jetzt vielleicht nicht um die Sendung von mir, also wie ihr das in Gänze gemacht, weil ihr seid kurzweilig, informativ und dass die natürlich sagen, ist auch toll, dass man auch mal ein Produkt kommt, was man ernsthaft nehmen kann. Also es geht ja nicht hier, um einen Absatz zu generieren. Also dass wir da mitten im Nebeneffekt, dann freuen wir uns. Aber was ihr tut, ist auch dem Geschmack und dem Wein eine Ernsthaftigkeit geben und in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Das macht mich glücklich.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Michael. Ja, das tun wir. Ich hab euch eine Nachricht in unseren Gruppenchat geschickt. Jetzt, das hat nämlich Ralf, und das fand ich auch total süß, nämlich jemand geschrieben, gerade erst gestern. Mhm. Und zwar war das der Christopher aus Berlin. Mhm. Ich lese das nochmal für alle vor. Vorab ein Riesenkompliment an euch. Ihr bekommt es wie kein anderer Weinpodcast hin, Spaß, Freude und Wissen am Wein zu verbreiten, ohne von einem anderen Planeten zu sein. Gerade für mich als Solo-Interessierten, der durch euch seine Wein-Community um 3 Personen erweitern konnte. Natürlich begleitet durch irritierte Blicke der Familie ein echter Gewinn. Ja, macht so weiter und alles Gute. Viele Grüße aus Berlin. Das fand ich. Genau, also ja, finde ich auch. Ja. Ralf, danke schön.
Vielen Dank.
Also, das war schon echt cool, oder? Ja. Ich meine, jetzt mal ehrlich.
Aber warte mal, eure Lieblingsweine haben wir noch nicht.
Ah, ja, schwer heute.
Schwer. Also ich meine, also es gibt einen Wein, über den ihr am meisten gejubelt habt.
Ja, das war bestimmt hinterher der Süße, wobei ich den 21 auch wahnsinnig, also den 11er auch wahnsinnig gern mochte.
Fand ich auch gut. Ja. Aber ich fand auch die Kombination,
ihr müsst euch entscheiden.
Na, und ich sag, dann sag ich den 11er.
Den 11er, okay. Ja. Und du?
Ich tu mir Ja, ja, ich bin bei 2014 Rottland Riesling Spätlese. Ja. Ich bin bei dir. Doch, Axel, ich bin bei dir. Ja, ich bin bei dir. Und Ralf, was war heute dein Lieblingswein?
Ja, das muss ich natürlich sagen. Der 21er war das der erste Jahr, den wir gemeinsam da gemacht haben. Da hast du natürlich einen besonderen Zugang, aber im Grunde, wie alle, gefallen mir gut, aber 16 steht wahnsinnig jetzt im Glas. Der Elfer wird jetzt richtig, richtig groß. Und ich kann sagen, der Rüdesemmerberg Rottland, weil ich ja weiß, wie viel wir haben. Das sieht ihr in unseren Listen und so. Das ist ein Referent für eine Exzellenz deutscher Qualität süßer Weine, die komplett in Deutschland unterschätzt wird. Wir müssen sie viel mehr ins Schaufenster stellen, viel mehr dafür tun. Ich glaube, da ist noch viel zu tun, weil es das, was im Ausland, gerade werde ich oft angesprochen von vielen internationalen großen Weinmachern, Sommeliers, die lieben drei Dinge. Großartige Champagner, sensationell gute Burgunder und am liebsten deutscher Riesling. Okay.
Herrlich. Ich muss, glaube ich, also wir müssen jetzt ja anstoßen aufs Leben. Und
Axel, ich würde dir nochmal nachschenken wollen.
Ja, aber nicht ja, noch jetzt. Ich weiß, jetzt nicht.
Michi, ich habe schon so viel getrunken, aber.
Aber das Lächeln ist besser geworden, als wie wir uns gesehen haben.
Aber unter verschärftem Protest. Ja. Dann würde ich mir nochmal
einschenken.
Ja, wer außer
Frage. Kennt ihr dieses Video, wo man sieht so einen Typen.
Ich kann nur was sagen, wie das früher in Redaktion früher war, wie ich vor 30
an den Stern. Ich hab dann Cognac gedrückt für den Chef.
Ich war 30, 40 Jahre, ich in der Redaktion bei Stern, Henry, ich kenne die noch alle. Bin ich reingegangen bei der Redaktion ab 5 Uhr, 16 Uhr, überall Zigaretten, Wein, Champagner. Das ist ja überall gesoffen worden.
Ja, das war ich. Mein erster Chef.
Noch andere Kanzler.
Mein erster Chef hat jeden immer frei, das ist auch, gehen Sie mal rüber, holen Sie mal den Cognac. Und dann haben sie Cognac und haben die sich da freitags ab 2 den Cognac reingeballert.
Und heutzutage gehen die Freitag gar nicht mehr ins Büro.
Dann machen die Homeoffice Freitag. Du willst
zu Hause
Alkohol den Cognac mehr trinken in der Redaktion, das ist, passiert praktisch nicht.
Nee, mehr. In der Redaktion wird überhaupt nie Alkohol getrunken.
Nein, auf irgendwelchen Feiern.
Aufs Leben.
Aber trink mal den 16er gerade nochmal. Es ist Wahnsinn. Wahnsinn.
Danke, dass du da warst, Ralf.
Ein Podcast von Funke.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for President.